Wer bestimmt eigentlich, was in Gottes Volk gilt, eine starke Leitungsfigur, die Mehrheit oder doch jemand ganz anderes? 5. Mose zeigt ein Volk kurz vor dem Einzug in das gute Land, das lernen muss, unter Gottes Herrschaft zu leben. Dort geht es nicht nur um Opfer und Feste, sondern erstaunlich konkret um Gerichte, komplizierte Streitfälle, Könige, Zeugen und ungeklärte Schuld. In diesen Anweisungen zeigt Gott, wie seine heilige Gerechtigkeit und seine fürsorgliche Liebe das gemeinsame Leben ordnen und bewahren. Theokratie statt Autokratie oder Demokratie. Im Gesetz, das in 5. Mose vor dem Einzug in das gute Land wiederholt wird, zeichnet sich eine bemerkenswerte Form von Regierung ab. Israel sollte Richter und Aufseher in allen Toren haben, aber diese sollten nicht als kleine Könige auftreten, sondern als Diener eines höheren Rechts. Es heißt, Richter und Aufseher sollst du dir einsetzen in allen deinen Toren, die der Herr, dein Gott, dir nach deinen Stämmen gibt, damit sie das Volk richten mit gerechtem Gericht. Nicht ihre persönliche Klugheit, nicht die Stimmung im Volk, sondern Gottes offenbar gewordenes Wort war die Norm. Theokratie bedeutet, dass Gott selbst regiert, nicht direkt am Volk vorbei, aber durch Menschen, die sich seinem Wort unterordnen und in seiner Gegenwart urteilen. Darin unterscheidet sich die göttliche Ordnung sowohl von der Autokratie, in der ein Mensch seinen Willen durchsetzt, als auch von einer Demokratie, in der Mehrheitsmeinungen zur Ultima Ratio werden. Die Richter standen in den Toren, doch ihr Herz hatte vor dem unsichtbaren König stillzustehen. Die göttliche Regierung im Volk Gottes ist weder Autokratie noch Demokratie, sondern Theokratie. Theokratie bedeutet, dass Gott regiert, entsprechend dem, was er ist. Im heutigen Gemeindeleben praktizieren wir weder Autokratie, eine Form der Diktatur, noch Demokratie, die sich nach der Meinung der Menschen richtet. Stattdessen anerkennen wir Gottes Autorität als unsere Regierungsgewalt, damit ist die Regierung im Gemeindeleben eine Theokratie. Die Maßstäbe, die Gott diesen Richtern gibt, offenbaren, wie er seine Herrschaft verstanden wissen will: Du sollst das Recht nicht beugen, du sollst die Person nicht ansehen und kein Bestechungsgeschenk nehmen. Denn das Bestechungsgeschenk macht die Augen der Weisen blind und verdreht die Sache der Gerechten. Gottes Regierung spiegelt seinen Charakter, sie ist frei von Manipulation, Parteilichkeit und heimlichen Abhängigkeiten. Wo Recht gebeugt wird, wird das Bild des heiligen Gottes verzerrt und der Genuss des Landes angegriffen. Deshalb fügt er hinzu: der Gerechtigkeit sollst du nachjagen, damit du lebst und das Land in Besitz nimmst, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Gerechtigkeit ist im Blick Gottes nicht Dekoration eines Systems, sondern Lebensfrage für sein Volk. In einem Klima der Rechtsverdrehung verdorrt das geistliche Leben, auch wenn die äußeren Strukturen noch stehen. Wie sorgfältig Gott seine Regierungsweise schützt, zeigt sich besonders in schwierigen Fällen. Er rechnet mit Situationen, die zu komplex für die Richter an den Toren sind, wenn Streitsachen in deinen Toren für dich zu schwierig sind zum Urteil, dann sollst du dich aufmachen und an die Städte hinaufziehen, die der Herr, dein Gott, erwählen wird. Dort, an dem von Gott erwählten Ort, sollten die Priester, die Leviten und der Richter den Fall prüfen. Und du sollst zu den Priestern, den Leviten, kommen und zu dem Richter, der in jenen Tagen sein wird, und dich erkundigen, und sie werden dir den Urteilsspruch verkünden. Der Priester stand in der Gegenwart Gottes, im Licht seines Wortes, der Richter sprach das Urteil in die konkrete Situation hinein. So wurden geistliche Einsicht und praktische Verantwortung miteinander verbunden. Das Urteil kam durch Menschen, aber es sollte aus der Gegenwart Gottes stammen. Diese Verbindung von Wort, Gegenwart und Dienern Gottes zeichnet biblische Leitung aus, damals in Israel, heute im Gemeindeleben. Gottes Regierung wird entstellt, wenn Leiter meinen, sie dürften nach eigener Laune entscheiden oder wenn Gemeinschaften beginnen, Wahrheit nach Mehrheitsgeschmack zu formen. Darum sagt der Text weiter: Dem Gesetz gemäß, dass sie dich lehren, und nach dem Recht, das sie dir sagen werden, sollst du handeln. Von dem Spruch, den sie dir verkünden werden, sollst du weder zur Rechten noch zur Linken abweichen. In neutestamentlicher Sicht ist der Maßstab nicht mehr eine schriftliche Gesetzessammlung am Heiligtum, sondern Christus selbst, der im Wort bezeugt und durch den Heiligen Geist gegenwärtig ist. Leitung, die ihn ehrt, sucht nicht das Außergewöhnliche, sondern bleibt nüchtern an die Schrift gebunden, hörend vor Gott und verbunden mit dem Leib. Richter und Aufseher sollst du dir einsetzen in allen deinen Toren, die der Herr, dein Gott, dir nach deinen Stämmen gibt, damit sie das Volk richten mit gerechtem Gericht. Du sollst das Recht nicht beugen, du sollst die Person nicht ansehen und kein Bestechungsgeschenk nehmen. Denn das Bestechungsgeschenk macht die Augen der Weisen blind und verdreht die Sache der Gerechten. Der Gerechtigkeit sollst du nachjagen, damit du lebst und das Land in Besitz nimmst, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Wenn Streitsachen in deinen Toren eine Sache zwischen Blut und Blut, zwischen Rechtsanspruch und Rechtsanspruch, zwischen Körperverletzung und Körperverletzung für dich zu schwierig ist zum Urteil, dann sollst du dich aufmachen und an die Stätte hinaufziehen, die der Herr, dein Gott, erwählen wird. Und du sollst zu den Priestern, den Leviten, kommen und zu dem Richter, der in jenen Tagen sein wird, und dich erkundigen, und sie werden dir den Urteilsspruch verkünden. Gottes Ruf zu einer theokratischen Wirklichkeit lädt dazu ein, das eigene Bild von Leitung zu prüfen. Dort, wo Menschen, in Familie, Dienst oder Gemeinde leben, Verantwortung tragen, wird es tragfähig, wenn sie zuerst selbst vom Wort Gottes gerichtet und von der Gegenwart des Herrn geprägt werden. Dann verlieren persönliche Eitelkeiten an Kraft und auch Mehrheitsstimmungen werden relativ, weil ein Höherer gehört und gefürchtet wird. Wer sich so unter Gottes Herrschaft stellt, wird frei, Entscheidungen nicht zur Selbstdarstellung zu nutzen, sondern als Dienst an seinem Volk zu verstehen. In solchen Räumen wird spürbar, dass Gottes Regierung nicht erdrückt, sondern Raum schafft, Raum für Gerechtigkeit, für Vertrauen und für einen Alltag, in dem seine Herrschaft einen milden, aber deutlichen Ton angibt. Gerechtigkeit, Wahrheit und der Schutz der Gemeinschaft. Die Art, wie Gott über rechtliche Fragen spricht, zeigt, wie ernst er Wahrheit und Gerechtigkeit nimmt, wenn es um das Leben seines Volkes geht. Er schützt den Einzelnen vor Willkür, ein einzelner Zeuge soll nicht gegen jemanden auftreten wegen irgendeiner Ungerechtigkeit oder wegen irgendeiner Sünde, wegen irgendeiner Verfehlung, die er begeht. Auf zweier Zeugenaussage oder auf dreier Zeugenaussage hin soll eine Sache gültig sein. Ein einziges Wort, eine isolierte Behauptung sollte nicht genügen, um ein Leben zu brechen. Gott kennt die Verletzlichkeit des Rufes eines Menschen und die zerstörerische Kraft einer ungeprüften Anklage. Darum bindet er die Gemeinschaft an ein Verfahren, das der Wahrheit Raum gibt und persönliche Animositäten begrenzt. Das Recht dient hier nicht primär der Effizienz, sondern der Bewahrung eines heiligen Miteinanders. Beuge das Recht nicht, zeige kein Ansehen der Person und nimm keine Bestechung an, denn Bestechung macht die Augen der Weisen blind und verdreht die Worte der Gerechten. Hier zeigt sich, dass die göttliche Regierung in erster Linie die Gerechtigkeit walten lässt. Keine Regierung, die Gerechtigkeit missachtet, wird Bestand haben. Eine starke Regierung gründet auf Gerechtigkeit, in ihr herrschen Fairness, Gerechtigkeit und Rechtschaffenheit. Doch Gottes Interesse geht tiefer als bloße Verfahrensfragen. Wenn jemand als falscher Zeuge auftritt, wird sein Unrecht nicht als Kavaliersdelikt behandelt. Wenn ein falscher Zeuge gegen jemanden auftritt, um ihn des Ungehorsams zu beschuldigen, dann sollen die beiden Männer, die den Rechtsstreit führen, vor den Herrn treten, vor die Priester und die Richter, die in jenen Tagen da sein werden. Und die Richter sollen genau untersuchen. Und siehe, ist der Zeuge ein Lügenzeuge, hat er gegen seinen Bruder Lüge bezeugt, dann sollt ihr ihm tun, wie er seinem Bruder zu tun gedachte. Und du sollst das Böse aus deiner Mitte wegschaffen. Wer mit der Wahrheit spielt, greift die Gemeinschaft an der Wurzel an. Die Konsequenz trifft ihn mit derselben Schärfe, die er seinem Bruder zugedacht hatte. Dadurch soll nicht Rachsucht genährt, sondern Ehrfurcht vor Gott und seinem Recht geweckt werden, und die übrigen sollen es hören und sich fürchten und nicht mehr länger eine solche böse Sache in deiner Mitte begehen. Auch dort, wo niemand Verantwortung übernehmen kann oder will, lässt Gott Unrecht nicht einfach im Raum stehen. 5. Mose beschreibt die Szene eines erschlagenen Mannes auf dem Feld, dessen Mörder unbekannt bleibt, wenn in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt, es in Besitz zu nehmen, ein Erschlagener auf dem Feld liegend gefunden wird, ohne dass es bekannt ist, wer ihn erschlagen hat, dann sollen deine Ältesten und deine Richter hinausgehen und zu den Städten hin abmessen, die im Umkreis des Erschlagenen. Die Ältesten der nächstgelegenen Stadt und die Priester treten stellvertretend hin. Sie führen ein junges Kalb an einen unbebauten Ort, brechen ihm das Genick und waschen ihre Hände über dem Tier. Dann bitten sie, vergib, Herr, deinem Volk Israel, das du erlöst hast, und lege nicht unschuldiges Blut in die Mitte deines Volkes Israel. So wird ihnen die Blutschuld vergeben werden. Unschuldiges Blut darf nicht stumm im Boden liegen, es ruft nach Klärung, nach Bedeckung, nach einem Wort Gottes in die Situation hinein. In dieser Handlungsweise leuchtet ein tiefes Zusammenspiel von Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Gott duldet keine leichtfertige Anklage und er lässt schuldlos vergossenes Blut nicht einfach versickern. Gleichzeitig öffnet er einen Weg der Stellvertretung, der es ermöglicht, dass Schuld benannt und zugleich bedeckt wird. Das Opfer im unbebauten Tal trägt symbolisch die Last eines ungeklärten Verbrechens, die Gemeinschaft bekennt ihre Begrenztheit und legt die Sache in Gottes Hand. Im Licht des Evangeliums erkennen wir darin eine klare Vorahnung auf Christus, der als der wahre Gerechte unsere verborgene und offene Schuld auf sich nimmt. Wie es an anderer Stelle heißt, denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Ein einzelner Zeuge soll nicht gegen jemanden auftreten wegen irgendeiner Ungerechtigkeit oder wegen irgendeiner Sünde, wegen irgendeiner Verfehlung, die er begeht. Auf zweier Zeugenaussage oder auf dreier Zeugenaussage hin soll eine Sache gültig sein. Wenn ein falscher Zeuge gegen jemanden auftritt, um ihn des Ungehorsams zu beschuldigen, dann sollen die beiden Männer, die den Rechtsstreit führen, vor den Herrn treten, vor die Priester und die Richter, die in jenen Tagen da sein werden. Und die Richter sollen genau untersuchen. Und siehe, ist der Zeuge ein Lügenzeuge, hat er gegen seinen Bruder Lüge bezeugt, dann sollt ihr ihm tun, wie er seinem Bruder zu tun gedachte. Und du sollst das Böse aus deiner Mitte wegschaffen. Und die übrigen sollen es hören und sich fürchten und nicht mehr länger eine solche böse Sache in deiner Mitte begehen. Wenn in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt, es in Besitz zu nehmen, ein Erschlagener auf dem Feld liegend gefunden wird, ohne dass es bekannt ist, wer ihn erschlagen hat, dann sollen deine Ältesten und deine Richter hinausgehen und zu den Städten hin abmessen, die im Umkreis des Erschlagenen. Vergib, Herr, deinem Volk Israel, das du erlöst hast, und lege nicht unschuldiges Blut in die Mitte deines Volkes Israel. So wird ihnen die Blutschuld vergeben werden. Und du sollst das unschuldige Blut aus deiner Mitte wegschaffen, denn du sollst tun, was in den Augen des Herrn recht ist. Gottes Umgang mit Zeugnissen, Schuld und unbekanntem Unrecht zeigt, wie ernst ihm der Schutz der Gemeinschaft ist. Wer sich daran orientiert, wird sensibel für die Macht des eigenen Wortes und vorsichtig mit Urteilen, die auf Hörensagen beruhen. Gleichzeitig wächst die Bereitschaft, Schuld, die ans Licht gekommen ist, nicht durch Schweigen zu verdecken, sondern sie in die Gegenwart Gottes zu bringen, damit sie dort unter der Stellvertretung Christi wirklich behandelt und bedeckt wird. In solch einem Miteinander braucht niemand mit seiner Last allein zu bleiben, und doch wird Leichtfertigkeit im Umgang mit Wahrheit keinen Raum finden. Das macht Mut, Beziehungen nicht zu idealisieren, aber mit Gott zu rechnen, der auch in gebrochenen Situationen einen Weg zu heilender Gerechtigkeit bahnt. Unter Gottes Wort regieren, der König nach Gottes Herz. Als Israel am Rand des guten Landes stand, rechnete Gott bereits mit einem Wunsch, der tief in der menschlichen Natur steckt, der Sehnsucht nach sichtbarer, greifbarer Führung. Wenn du in das Land kommst, das der Herr, dein Gott, dir gibt und es in Besitz genommen hast und darin wohnst und sagst, ich will einen König über mich setzen, wie alle Nationen, die rings um mich her sind, dann sollst du nur den König über dich setzen, den der Herr, dein Gott, erwählen wird. Gott selbst wollte der König seines Volkes sein. Dass er dennoch Regelungen für einen menschlichen König gibt, ist ein Zug seiner Geduld. Er widerspricht nicht der Existenz von Leitung, aber er will verhindern, dass ein Mensch oder ein System an seine Stelle tritt. Der König sollte aus der Mitte der Brüder sein, von Gott erwählt, kein fremder Herr, der über ihnen steht wie eine fremde Macht. Leiterschaft im Volk Gottes ist nie Besitzstand eines Überlegenen, sondern immer Dienst eines Bruders. Gott sieht es nicht gern, wenn sein Volk einen König hat. Er selbst ist der König, wenn sein Volk einen König haben will, bedeutet das, dass es jemanden anstelle Gottes haben möchte. Gott als unser König darf nicht ersetzt werden und ist auch nicht ersetzbar. Dennoch sehnen wir uns aufgrund unserer gefallenen menschlichen Natur oft nach einem König. Die konkreten Vorgaben, die Gott diesem künftigen König macht, entlarven typisch menschliche Sicherheiten. Nur soll er sich nicht viele Pferde anschaffen und soll das Volk nicht nach Ägypten zurückführen, um sich noch mehr Pferde anzuschaffen, denn der Herr hat euch gesagt, ihr sollt nie wieder auf diesem Weg zurückkehren. Pferde stehen hier für militärische Stärke, für das Vertrauen auf Wehrhaftigkeit und Machtmittel. Der König sollte das Volk nicht zurück nach Ägypten führen, zurück in jene Welt, aus der Gott sie befreit hatte. Dazu kommt, und er soll sich nicht viele Frauen anschaffen, damit sein Herz sich nicht abwendet. Auch Silber und Gold soll er sich nicht übermäßig anschaffen. Viele Frauen, viel Geld, viele Pferde, das sind die klassischen Stützen eines Königtums nach menschlichen Maßstäben. Gott stellt ihnen etwas ganz anderes gegenüber. Statt äußerer Sicherheiten sollte den König ein inneres Kennzeichen prägen, seine Unterordnung unter das Wort Gottes. Und es soll geschehen, wenn er auf dem Thron seines Königreiches sitzt, dann soll er sich eine Abschrift dieses Gesetzes in ein Buch schreiben, aus den Priestern, den Leviten, vor. Und sie soll bei ihm sein, und er soll alle Tage seines Lebens darin lesen, damit er den Herrn, seinen Gott, fürchten lernt, um alle Worte dieses Gesetzes und diese Ordnungen zu bewahren, sie zu tun, damit sein Herz sich nicht über seine Brüder erhebt und er von dem Gebot weder zur Rechten noch zur Linken abweicht. Der König sollte nicht nur eine Bibel besitzen, sondern das Wort eigenhändig abschreiben, es bei sich haben und täglich darin lesen. Die Schrift war nicht Dekoration seines Throns, sondern Schulungsraum für sein Herz. Unter dem Wort zu stehen, bewahrt vor Überheblichkeit, Selbstherrlichkeit und dem subtilen Gefühl, über anderen zu stehen. In dieser Weisung an den König kündigt sich an, wie Gott Leitung in seinem Volk versteht, auch im neuen Bund. Leiterschaft ist nicht zuerst eine Frage von Begabung oder Einfluss, sondern eine Frage der Unterordnung unter Christus, der im Wort spricht. Die neutestamentliche Linie bestätigt das, als Saul verworfen wird, begründet der Prophet dies mit den Worten, nun aber wird dein Königtum nicht bestehen. Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen, und der Herr hat ihn zum Fürsten über sein Volk bestellt, denn du hast nicht gehalten, was der Herr dir geboten hatte. Ein Mann nach Gottes Herzen ist nicht der perfekte Mensch, sondern einer, der innerlich gelernt hat, vor Gott klein zu bleiben und sein Wort höher zu achten als eigene Pläne. In David sieht man, wie ein König sein kann, der in allem Kämpfen und Versagen immer wieder zum Herrn und zu seinem Wort zurückkehrt. Wenn du in das Land kommst, das der Herr, dein Gott, dir gibt und es in Besitz genommen hast und darin wohnst und sagst, ich will einen König über mich setzen, wie alle Nationen, die rings um mich her sind, dann sollst du nur den König über dich setzen, den der Herr, dein Gott, erwählen wird. Aus der Mitte deiner Brüder sollst du einen König über dich setzen. Du sollst nicht einen Ausländer über dich setzen, der nicht dein Bruder ist. Nur soll er sich nicht viele Pferde anschaffen und soll das Volk nicht nach Ägypten zurückführen, um sich noch mehr Pferde anzuschaffen, denn der Herr hat euch gesagt, ihr sollt nie wieder auf diesem Weg zurückkehren. Und er soll sich nicht viele Frauen anschaffen, damit sein Herz sich nicht abwendet. Auch Silber und Gold soll er sich nicht übermäßig anschaffen. Und es soll geschehen, wenn er auf dem Thron seines Königreiches sitzt, dann soll er sich eine Abschrift dieses Gesetzes in ein Buch schreiben, aus den Priestern, den Leviten, vor. Und sie soll bei ihm sein, und er soll alle Tage seines Lebens darin lesen, damit er den Herrn, seinen Gott, fürchten lernt, um alle Worte dieses Gesetzes und diese Ordnungen zu bewahren, sie zu tun, damit sein Herz sich nicht über seine Brüder erhebt und er von dem Gebot weder zur Rechten noch zur Linken abweicht, damit er die Tage in seiner Königsherrschaft verlängert, er und seine Söhne, in der Mitte Israels. Nun aber wird dein Königtum nicht bestehen. Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen, und der Herr hat ihn zum Fürsten über sein Volk bestellt, denn du hast nicht gehalten, was der Herr dir geboten hatte. Die Weisungen für den König in 5. Mose öffnen einen Weg für jeden, der in irgendeiner Form Verantwortung trägt. Sie laden dazu ein, die eigenen Pferde, Frauen und Schätze zu erkennen, all das, worauf man sich stützt, um unabhängig zu sein, und ihnen das stille, treue Hören auf Gottes Wort gegenüberzustellen. Wo das geschieht, verliert Leitung ihren Druck, alles kontrollieren zu müssen, und gewinnt einen dienenden Charakter. Gleichzeitig wächst in denen, die geführt werden, Vertrauen, sie erleben, dass Entscheidungen nicht aus Launen oder Machtinteressen entstehen, sondern aus einem Ringen vor Gott. So wird das Königtum Christi nicht nur gepredigt, sondern in Strukturen und Beziehungen sichtbar, und mitten im Unspektakulären des Alltags wächst die Erfahrung, unter einer Herrschaft zu leben, die gerecht, ehrfürchtig und rein ist. Herr Jesus Christus, du bist der wahre König und der gerechte Richter deines Volkes. Wir danken dir, dass deine Herrschaft nicht hart und launisch ist, sondern von Gerechtigkeit, Wahrheit und Barmherzigkeit geprägt. Lass dein Wort unsere Herzen so durchdringen, dass es unser Denken, Entscheiden und Leiten bestimmt und wir dem Druck menschlicher Meinung und der Anziehungskraft weltlicher Wege nicht nachgeben. Reinige uns von verborgener Schuld und falscher Rede und bewahre unsere Gemeinschaft in deiner heiligen Gegenwart. Richte unser Vertrauen neu auf dich als unser gutes Land, aus dem wir leben, und stärke in uns die Hoffnung, dass deine gerechte Regierung am Ende alles gerade biegen wird, was jetzt noch zerbrochen ist. Dir vertrauen wir unser persönliches Leben und das Leben deiner Gemeinde an. Amen.